Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Daily Leadership Routine bei BSH. Wir reden ganz konkret darüber, wie der Prozess aussieht, von einer Abweichung im Shopfloor hin zur Problemlösung, hin zur Maßnahme und dann vor allem zur wirksamen Nachhaltigkeit in den Standards. Wir schauen uns an, was muss so ein Problemlöseprozess können, auch gerade für die harten Nüsse, wenn PDCA nicht mehr reicht. Wir reden über belastbare Hypothesen für die Ursachen und Wirkzusammenhänge. Wir reden über eine nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen und auch die Frage, wie man dann die Umsetzung in Standards hinbekommt und vor allem die Wirksamkeit entsprechend auch sicherstellen kann. Über all diese Themen rede ich heute mit Andreas Hufnagel. Er ist im Bereich Global Production Projektleiter für das Produktionssystem. Er ist Coach und Lead-Anwender für Problemlösemethoden. Er ist Trainer und der einzige trainende Trainer bei BSH für WATS, also Working According to Standards. Und er hat einen Werdegang aus der Produktion hin zu QM und ist jetzt übergreifend tätig. Also er weiß auch, wovon er redet. Und was auch ganz schön ist, diese Episode heute knüpft an die Episode 223 mit einem Kollegen, nämlich Alexander Fuchs von der BSH. Da haben wir über Daily Leadership Routine geredet. Und an die Episode 198 mit Christian Wild von auch BSH, auch aus Dillingen. Und da haben wir über die Führungskultur geredet. Und jetzt erstmal hallo und willkommen im Podcast. Hallo Andreas.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich möchte mit dir darüber reden, wie kommt man vom Daily Leadership hin zur Problemlösung. Und zuallererst, ich weiß, wir haben es schon ein bisschen skizziert in den anderen Episoden, aber als wichtigen Start, wie läuft denn Shopfloor-Management bei BSH ab? Ja, wie läuft das ab?
Genau, wir haben jetzt seit ungefähr 2 Jahren die Daily Leadership Routine, also das Shopfloor Management bei uns im Rahmen auch von der Wertstromorganisation im Einsatz. Und der Ablauf ist so, dass ein täglich stattfindendes Shopfloor Meeting stattfindet. Das ist in einem festgelegten Zeitraum, wo verantwortliche Führungskräfte, in unserem Fall dann, wenn man mal den Bereich der Linie nimmt, der Werkstattmeister, auf Tagesbasis relevante Kennzahlen vorstellt, gemessen an der Arbeitssicherheit, über Qualität, über Stückzahl und deren Verluste und bis hin zu Mitarbeitereinsätzen werden da die relevanten Kennzahlen eben vorgestellt und das durchläuft quasi eine Routine, die täglich auf dem Shopfloor gemacht wird. Und entsprechend dann auch dann Abweichungsmanagement dann gestartet wird, wenn Abweichungen erkennbar sind oder irgendwelche Probleme aufgetreten sind.
Ja, das ist gut, dass du es gleich sagst. Das hätte ich mich jetzt nachgefragt, weil für viele Shopfloor-Management, da ist so ein Board und da sind Kennzahlen. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, dass man es visualisiert, dass man erkennt, okay, haben wir das Ziel erreicht oder nicht? Und die ganz spannende Frage ist, wo es leider noch bei vielen hakt, ja, zu erkennen, dass es da eine Abweichung gibt und vor allem dann die Frage, wie gehe ich denn damit um? Also wie ist denn das bei euch, wenn es eine Abweichung gibt im Shopfloor-Management?
Also wenn es eine Abweichung gibt im Shopfloor-Management, dann wird zuerst einmal auch die Dokumentation erfolgt. Also das heißt, wir dokumentieren unsere Abweichungen, gemessen zum Beispiel am FPY, so der klassische Kennzahl, wo man halt auch erkennt, okay, wo gab es denn Schwerpunkte? Und die werden im Rahmen des Shopfloor-Managements dann auch vorgestellt. Wenn das jetzt ein wiederkehrendes Problem ist, also ein Problem, das sich so langsam angedeutet hat und immer wiederkehrend kommt, ist es dann auch der Zeitpunkt da, wo wir in einer strukturierten Problemlösung einsteigen und auch mit dem Abweichungsmanagement dann beginnen.
Okay, also aber das heißt, einmal eine Abweichung ist jetzt noch kein Thema, da macht ihr nicht sofort eine Maßnahme oder noch keine Problemlösung?
Also ganz ehrlich gesagt, nein, das wird schon noch beobachtet. Es gibt da so einen kleinen Spruch aus einer QM-Kollegin, die das früher immer gesagt hat, es gibt ein gewisses Grundrauschen. Das passt, finde ich, auch immer ganz gut, denn man muss das schon noch ein bisschen beobachten. Reden wir hier von einem Einzelfall oder ist es dann doch was Systematisches, was wiederkehrend ist? Nichtsdestotrotz, selbst wenn es ein einmaliger Fall war, man hört ja jeden Tag diese Probleme und verknüpft dann auch linienübergreifend dann die Ereignisse. Also wenn du dann merkst, okay, in einer Linie gab es ein Thema, wird aber eher als Einzelfall deklariert und du hörst dann das gleiche Thema möglicherweise an einer anderen Linie, dann weißt du schon, oh, das ist doch kein Einzelfall, sondern da steckt schon ein bisschen Systematik dahinter. Also war halt nur an der einen Linie ein Einzelfall und somit kommen wir dann schon auch wieder auf die Zielgerade, in die Problemlösung dann und auch in die Analyse dann.
Okay, und du sagst jetzt das Thema Analyse, Problemlösung ist dann ein nächster Schritt. Ich weiß, dass ihr PDCA auch bei euch im Shopfloor nutzt. Beschreibt das mal, wie das bei euch abläuft.
Genau, das ist dann quasi auch ein Teil des Shopfloor Managements auf der Daily Leadership Routine. Das heißt, wenn jetzt eine Abweichung festgestellt wird, dann beschreibt der zuständige Werkstattmeister die PDCA-Karte, also den PDCA-Zyklus, der da läuft. Und da beginnt eigentlich schon eine kleine Schwierigkeit, nämlich beschreibe richtig das Problem. Die Problembeschreibung ist das A und O der Problemlösung, denn auch hier geht eigentlich schon die Informationsbeschaffung los. Also wie oft hast du das Problem? Ist es ein Einzelfall? Ist es schon öfters aufgetreten? Tritt es nur in einer Schicht auf? Also das heißt, das Eingrenzen des Problems, man nennt es auch gerne mal ein bisschen so das Eintrichtern, beginnt eigentlich da schon. Und die vernünftige Problembeschreibung ist eigentlich schon fast die halbe Miete der Problemlösung, weil damit du dann auch schon die Richtung erkennst, wo du dann mit der Analyse anfangen musst.
Okay, das heißt, ihr habt da PDCR-Karten, die ihr dann auch an das Shopfloor-Board hängt, oder wie geht ihr damit dann um?
Genau, das sind Karten, die sind in ausgedruckter Form mit einem Durchschlag. Das heißt, die Führungskraft befüllt das Problem. Jetzt mal ein Beispiel, ich habe ein Problem an meiner Linie 1 mit einem Arbeitsplatz X. Ja, das Problem ist zweimal aufgetreten und folgende Problembeschreibung. Und dann wird überlegt, kann ich das Problem selber lösen oder brauche ich hierzu Unterstützung? Denn das kommt nämlich auch noch dazu. Und jetzt sind wir ein bisschen auch hinter Praxis. Nur weil ich ein Problem habe, heißt das nicht, dass ich da zwingend immer gleich Unterstützung brauche, sondern ich kann auch selber mal anfangen, so mir anzugucken, Mensch, wie läuft denn eigentlich mein Standard ab? Denn der Standard ist ja maßgeblich für eine Produktion, wenn wir über manuelle Tätigkeiten reden, bindend. Das heißt, hier kann ich schon mal gucken, ist denn mein Standard plausibel, wird er denn auch eingehalten oder erkenne ich da möglicherweise irgendwelche Schwierigkeiten, die in das Problem einzahlen. Das heißt, wir nennen das auch gern die Prozessbestätigung, da werden wir auch später nochmal drauf kommen. Guck dir mal an vor Ort, go and see, schaust dir an und guck, ob der Standard an der Stelle auch eingehalten ist. Oder erkennst du da schon erste Abweichungen, dann fängt es auch schon mal an, da eine Analyse zu machen. Und
Okay.
dann, wenn das dann klar ist, kann dann die PDCA-Karte entsprechend befüllt werden. Nein, ich kann mir nicht selber helfen, ich benötige Hilfe und dann wird eben auch geschaut, wen muss ich denn für mein Problem dazu einladen und auch mal vor Ort dir das Problem mit der Person dann anschauen.
Sehr gut. Also das heißt auch hier, das wird nicht einfach nur schnell am Shopfloor ausgefüllt, sondern da muss man sich schon auch mit dem Problem beschäftigen, gucken, kann ich es selber lösen oder nicht. Es wird entsprechend differenziert, ja.
Das ist der Ansatz und den müssen wir auch noch vertiefend lernen. Also wir haben jetzt mit Piloten hier schon sehr gute Fortschritte gemacht, aber wir stehen hier auch am Anfang. Das heißt, gerade diese Problembeschreibung und die Problemanalyse, das ist jetzt auch die Aufgabe, die ich mit meiner Rolle dann auch bei den Werkstattführungskräften dann begleite. Lass uns doch mal dahin gehen und biete da auch Unterstützung anderen auch für die Problembeschreibung. Ja.
Okay. Das heißt aber, ihr geht jetzt nicht einfach hin, das ist eine Abweichung, ich definiere eine Maßnahme. So machen das ja viele auch beim Shopfloor Management, ne? Sondern ihr geht ja diesen Zwischenschritt und dann wird aber am Ende ja dann auch Plan, Do, Check, Act beim PDCA, werden dann noch Maßnahmen definiert, oder? Das.
Genau. Jetzt muss man sich ja mal den PDCA-Zyklus, sind ja diese schönen vier Buchstaben, mal ein bisschen so in einem Kreis vorstellen. Dieses P in dem PDCA ist eigentlich das am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Hier fängt 50% der Problemlösung an, über nicht nur das Team zusammenstellen, sondern eben das Zusammentragen der relevanten Informationen, das Analysieren der Informationen. Das heißt, ich muss diesen P-Schritt wirklich genau durchführen, um auch sicher zu gehen, dass ich mein Problem richtig verstanden habe und auch herausgefunden habe, woran es denn gelegen hat. Danach kann ich eine Maßnahme definieren, weil wenn ich diesen P-Schritt nicht richtig mache, dann kann es passieren, dass es ein Irrläufer wird. Das heißt, du änderst was, ja, du änderst vielleicht was am Symptom, aber du hast das Grundproblem gar nicht richtig erkannt und somit auch die Grundursache damit nicht abgestellt. Und deswegen ist es eben so wichtig, das Problem vernünftig herauszufinden und auch zu verstehen, um dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Mensch, was macht denn jetzt eigentlich auch logischerweise Sinn, jetzt was zu verbessern? Alles
Ja.
andere ist nur, ich sage es immer gern, Kosmetik oder halt eben Symptombehandlung.
Okay, ja, das ist sehr schön. Also es geht ja darum, wirklich die Ursache nachher zu bekämpfen, ja, nicht Symptome zu
Genau.
behandeln. Und Ja, finde ich schön, dass ihr das mit so einer PDCA-Karte macht. Das heißt, auf dieser Karte wird dann auch die Maßnahme beschrieben, sind die Verantwortlichen, die das dann noch umsetzen und wird dann aber
Genau.
auch dokumentiert, wurde es umgesetzt, wurde es nochmal geprüft. Also dieser gesamte Zyklus wird dann entsprechend da auch auf der Karte festgehalten.
Genau, hier sind Termine dann festgelegt, also bis wann wird das Problem dann entsprechend analysiert sein. Das ist immer so eine grobe Richtung oftmals. Das ist jetzt ein bisschen auch aus der Erfahrung raus, ist es gar nicht so einfach, immer alle relevanten Informationen schnell herzubekommen und auch zu analysieren. Es braucht Zeit. Wenn das aber dann gemacht ist, legen wir auch fest, okay, wie lange wird denn die Maßnahme, auf die wir sich jetzt festgelegt haben, wie lange brauchen wir, bis wir sie in die Umsetzung bekommen? Dann sind wir aber auch in dieser Beobachtungsphase. Das heißt, wir setzen das an einer Linie dann auch um und beobachten auch, Mensch, funktioniert das denn auch? Bekommen wir auch die gewünschte Nachhaltigkeit hin? Und dann gegebenenfalls dann die Änderungen oder die Verbesserungen dann auch auf die anderen Prozesse zu überführen. Also immer erst mal im Kleinen denken, nicht immer gleich das ganze Große, weil im Kleinen hast du noch die Möglichkeit, falls es nicht funktioniert, nochmal nachzuregeln. Und das ist ja dann das Ägtern, beziehungsweise dann, ja, das ist der Nachregelprozess, bevor es zum neuen Standard eben wird.
Okay, super. Jetzt ist PDCA eine weit verbreitete und, wie ich finde, auch sehr beliebte Methode. Und gleichzeitig muss man auch sagen, mit PDCA kommt man an Grenzen. Also sage ich jetzt mal so, wie siehst du das? Wie erlebt ihr das? Wann komme ich denn an Grenzen?
Ja, die Grenzen kommen eigentlich immer aus, kommen aus zwei Richtungen. Zum einen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, die Informationen. Wenn ich jetzt Daten habe, die relativ klein sind, ja, mit denen ich Interpretierbarkeit wichtig ist, aber jetzt nicht den großen Dokumentationsaufwand brauche, dann komme ich mit einfachen Methoden relativ gut klar. Die 5-5-Methode, die sollte auch jeder beherrschen und kennen, ebenso wie das Ishikawa-Modell. Das sind zwei sehr starke Methoden, die mit kleinen Datenmengen und mit einfachen logischen Abfragen gut zurechtkommen. Wenn wir aber dann mit vielen Daten konfrontiert sind oder mit vielen Einflussgrößen konfrontiert sind, wo die Genauigkeit und auch die Wichtigkeit bei dem Thema relativ stark ist, jetzt nehmen wir mal den Kunden, eine Kundenreklamation als Beispiel, da bist du natürlich dann auch in der Dokumentationspflicht und in der Reportingpflicht. Und dann kommen stärkere Methoden, wie zum Beispiel ein Problemlöseblatt A3 oder dann eben auch den 8D-Report oder auch Six Sigma-Projekte. Wenn wir merken, Mensch, die Einflussgrößen sind so groß auf das Problem, da müssen wir dann vielleicht auch mit statistischen Methoden arbeiten.
Okay, das heißt, ihr habt ein ganzes Repertoire an Methoden und Tools, die ihr dann nutzt, wenn ihr merkt, mit PDCA kommt ihr an eine Grenze. Hast du ein Beispiel, das zeigt, wie ihr mit so harten Nüssen in der Problemlösung umgeht? Das würde mich interessieren.
Ja, dazu muss ich vielleicht kurz was zum Hintergrund erklären. Wir haben in unserer Linie einen Schraubprozess, wo wir eine Gewindemutter verschrauben mit einer EC-Schraubtechnik handgeführt. Das
Dazu
muss
muss
man
man
sich
sagen, was wird
vorstellen.
bei euch produziert? Das haben wir zum Start so ein bisschen weggelassen, weil es ja schon zwei Episoden gab. Aber
Ja.
bei euch in Dilling an der Donau werden Geschirrspüler produziert und das eine Menge, ja? Also das.
Genau, also eine Menge Geschirrspüler, also circa 1,8 bis 1,9 Millionen. Sind so die Stückzahlen, die wir fertigen. Und da müssen wir dann auch Bauteile zusammenschrauben. Und unser Geschirrspüler hat eine Enthärtungsanlage verbaut, die dann mit einem Gewinderring montiert werden muss. Und dieser Gewinderring wird verschraubt mit einer EC-Schraubtechnik. Die ist handgeführt, muss man sich vorstellen, wie einen größeren Drehmomentschlüssel, wo dann ein Schlauchpaket mit Datenleitungen und ähnliches dann an eine Steuerungstechnik geht. Und dieses System ist seit 10, 12 Jahren bereits im Einsatz und hat jetzt einfach den Lebenszeitzyklus Ende erreicht. Also es ist ein Austausch notwendig gewesen. Hat man auch gemacht, hat einen vergleichbaren Schrauber eingeführt, dessen Handhabung ein bisschen anders ist wie der, den wir jetzt davor hatten. Das heißt, der fühlt sich ein wenig anders an, ist ein bisschen kopflastiger. Das System selber ist das gleiche, aber für den Mitarbeiter war ein Unterschied, also ein Unterschied erkennbar. Zu dieser Umstellung kommt dann eben noch eine Stückzahlerhöhung dazu. Das heißt, parallel dazu sind dann auch unsere Stückzahlen pro Schicht nach oben gegangen. Also die Zykluszeit ist angepasst worden. Das war dann noch so ein zweiter Faktor. Wir haben das an einer Montagelinie eingeführt und haben dann in unserer Daily Leadership Routine an den Kennzahlen gemerkt, Mensch, unser FPY-Anteil bezüglich der Enthärtermutter, der steigt gerade kontinuierlich an. Ja, und auch an den anderen Linien, als wir diesen Schrauber dann eingeführt haben, haben wir gemerkt, oh, irgendwas läuft da nicht sauber. Und dann war eigentlich relativ klar, erste Analyse, ja, das Problem muss der neue Schrauber sein, der funktioniert nicht richtig. Also das Problem war, der Mitarbeiter rutscht von der Gewindemutter ab, dadurch entstehen Beschädigungen und das erkennt dann eben auch unser Qualitätsmanagement. Also nicht gut. Und war dann klar, das muss irgendwie am Schrauber liegen. Also PDCA-Karte geschrieben, ja, Schrauber ist nicht geeignet. Und haben dann gesagt, Mensch, mit der Problembeschreibung kommen wir nicht weiter, lass uns doch mal die Prozessbestätigung machen. Da sind wir auch vor Ort gegangen, wir gucken uns das Problem genau an und haben dann festgestellt, Mensch, jeder Mitarbeiter arbeitet an dem Arbeitsplatz ein bisschen anders. Also das heißt, anders bedeutet, die Arbeitsabfolge, wie der Arbeitsstandard eigentlich beschrieben ist, wird nicht ganz so umgesetzt. Eine tiefere Analyse des Arbeitsstandards hat uns dann gezeigt, oh, wir sind eigentlich gar nicht eindeutig genug, was eigentlich die Anforderungen dieses Schraubprozesses angeht.
Was man sagen
Also da haben
muss,
wir
ihr
schon.
habt sehr gute Standardsbeschreibungen, finde ich eigentlich, ja, wenn es mit anderen Firmen vergleicht. Ja.
Genau, aber das ist eben ein Kernprozess oder ein Kernmerkmal, wo
Ja.
einfach eine, um jetzt konkret zu werden, wir reden über eine Zweihandbetätigung des Schraubers, also der Kopf muss gehalten werden und von hinten muss dann gegengedrückt werden. Und das konnte man feststellen, wurde nicht immer gemacht. Und dazu muss man auch wissen, entsteht natürlich ein Drehmoment, das dann nicht abgeleitet werden kann und der Schrauber rutscht weg. So, das waren dann erste Erkenntnisse. Und dann haben wir uns die Daten weiter angeguckt und haben festgestellt, Mensch, wir hatten eigentlich den Fehlerfall eigentlich auch schon, bevor wir den Schrauber abgelöst haben. Dazu muss man wissen, der alte Schrauber hat einen relativ einfachen Rechts-Links-Lauf. Das heißt, der Schrauber konnte relativ leicht eine NIO-Verschraubung wieder öffnen. Der Mitarbeiter konnte eine Nacharbeit machen, relativ einfach, und hat dann eine NIO-Verschraubung letztlich wieder selber reparieren können, was auch nicht der Standard war. Sind
Aber
wir
das
schon
hat
bei dem
nicht
dritten
aufgefallen.
Thema.
Ja, okay, spannend.
Ist aber nicht aufgefallen. Aber wir haben hier ein Qualitätstool in der BSH, die 14Q-Prinzipien. Und da geht es um das Thema gefallene Teile oder Teile, die als nicht in Ordnung vom Mitarbeiter erkannt werden. Die werden gesammelt und werden dann am Feierabend dann von der Führungskraft angeschaut und dokumentiert. Und da haben wir dann festgestellt, oh, der Fehler gab es schon vorher. Und haben dann bei der Prozessanalyse dann auch festgestellt, es betrifft auch immer, wenn es passiert, oft eine gewisse Personengruppe, die dann hier mehr abrutscht wie andere. Und da haben wir dann durch Mitarbeitergespräche und auch durch Zuhören mit den Mitarbeitern festgestellt, dass wir immer dann erhöhtes Abrutschen haben, wenn Mitarbeiter an dem Arbeitsplatz sind, die körperliche Einschränkungen hatten. Speziell jetzt im Schulterbereich durch Schmerzen oder durch OPs, die einfach nicht mehr in der Lage waren, so zu arbeiten, wie eigentlich der Arbeitsstandard als Vorgabe definiert war. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Einflussgrößen festgestellt und haben durch einfache Methoden wie die Prozessbestätigung, wie Mitarbeitergespräche und eben die Prozessanalyse festgestellt, dass unsere Einflussfaktoren auf unser Schrauproblem mehrere Größen waren. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns dann überlegt, Mensch, wie kriegt man denn das hin, dass der Standard eindeutig wird? Wir haben uns einen Standard überlegt, der eindeutiger dann den Vorgang beschreibt. Da muss man die linke Hand und die rechte Handbewegung nennen. Also wir geben ganz klar vor, wie der Schrauber jetzt zu bedienen ist. Wir haben dann auch diesen neuen Standard über diese Mitarbeiter dann geschult. Das heißt, ganz gezielt diesen neuen Standard umgesetzt. Wir haben technische Verbesserungen eingeführt, die wir auch als Hinweise von den Mitarbeitern bekommen haben, auch bezüglich auch der Ergonomie, und haben das als Pilot an einer Linie ausprobiert mit Erfolg und haben dann jetzt, um die Nachhaltigkeit auch zu verifizieren, dann uns mal Mitarbeiter von anderen Linien ausgeliehen, die noch nicht auf den neuen Standard eingelernt waren. Und siehe da, der Fehler ist passiert. Und wir konnten damit auch relativ sicher sein, ja, das wird schon der größte Einfluss haben auf das Problem, wie der Schrauber gehandelt wird und wie mit dem gearbeitet wird. Und damit haben wir dann eben Maßnahmen abgeleitet, unter anderem neuer Standard, neue Schulung und auch klare Vorgabe, wie auch der Nacharbeitsprozess ausschauen muss. Denn es ist und bleibt so, dieser Nacharbeitsprozess muss von einer Fachkraft durchgeführt werden und kann nicht direkt am Band gemacht werden. Genau.
Ja, spannend. Also das heißt, von der Schrauber taugt nicht bis hin zu ganz vielen Einflussfaktoren und dann am Ende vermeintlich simple Lösungen, ne? Also
Genau.
Das ist schon ein spannender Weg, den ihr da zurückgelegt habt. Habt ihr am Ende eine Lösung gefunden, die auch für die eingeschränkten Personen gut funktioniert? Ist das gelungen?
Mein Kenntnisstand ja, durch diesen Vorschlag, durch eine Erhöhung und durch Winkelanpassungen des Schraubers haben wir hier, also das ist jetzt der Kenntnisstand, den ich habe, positives Feedback auch von den betroffenen Mitarbeitern bekommen.
Ja.
Wir merken aber schon noch, dass es immer wieder mal passiert, dass diese Einhandmontage erkennbar wird, aber wir weisen dann auch nochmal ganz klar darauf hin, wie er dann eben auch der Arbeitsstandard ausschaut und warum wir auch wollen, dass dieser Arbeitsstandard so gemacht wird, weil es eben ein Risiko beinhaltet, wenn es nicht so gemacht wird.
Stark, ja. Da musst du dir viele Informationen zusammentragen, um das so zu erkennen. Also, dass ihr zum Beispiel auch erkannt habt, welche Personengruppe betrifft das, wie, also wann treten diese Fehler auf, dass sie auch in der Vergangenheit schon aufgetreten sind. Was für einen Zeitraum habt ihr da gehabt, um alle diese Informationen zu sammeln? Weil das stelle ich mir auch nicht ohne vor.
Ja, also wir haben mal, der Zeitraum selber von Arbeitstagen waren circa 6 bis 8 Wochen und wir reden hier von fast 50 Stunden, die wir auch
Okay.
aufgebracht haben, um nur in die Analysephase eben auch in die uns diese Varianz eben anzugucken. Dazu muss man halt wissen, dass wir da wechselnde Mitarbeiter haben an die Arbeitsplätze in 2 Schichten. Das heißt, allein da reden wir schon von über 20 Personen, die man dann auch mal bei der Prozessbestätigung ins Gespräch geht und mal guckt, ja, wie ist denn das mit dem Standard, um da auch ein Bild zu bekommen. Und das ist dann auch die Schwierigkeit, auch wenn PDCA ja relativ simpel und einfach sich darstellt, die Informationsbeschaffung, damit PDCA richtig funktioniert, ist sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen ist auch dieses P in diesem PDCA, wenn man sich das als Kreis vorstellt, auch der Teil, ich wiederhole mich da wieder, der am meisten Zeit beansprucht. Und manchmal muss man auch mehr Zeit sich gönnen, um das Problem richtig zu verstehen.
Habt ihr dann auch einen Ishikawa-Workshop und sowas gemacht in dem Kontext? Oder welche Methoden habt ihr dann alle genutzt?
Genau, also zum einen ist dann die Ishikawa-Methode hier angewendet worden. Also wir haben hier eigentlich so ein bisschen über das Brainstorming über Ishikawa angefangen und haben aber dann, und das ist jetzt ein bisschen die Besonderheit, uns auch immer gleich überlegt, okay, wenn du jetzt hier in diesem Modul Mensch etwas reinschreibst, ja, dass das einen Einfluss haben kann, wie finden wir denn raus, dass es so ist? Und das ist so ein bisschen die Technik, die wir uns da entwickelt haben. Also immer auch die Hinterfragung, ja, wir brainstormen, aber gleichzeitig überlegen wir uns auch im Team, wie kriegen wir das raus, ob das jetzt nur eine Vermutung oder eine Behauptung ist oder ob wir da auch Fakten hinterlegen können. Und somit filtern wir eigentlich schon Wichtigen von Unwichtigen ein bisschen raus und konzentrieren uns dann und fokussieren uns dann auch da ganz schwer dann auf die Kernthemen.
Ja, ich meine, das muss man immer berücksichtigen bei Ishikawa. Am Anfang sind es Hypothesen, ne? Und die muss man irgendwie
Genau.
belastbar bekommen. Und das habt ihr gemacht, durch eben auch belastbare Informationen, Daten, eben die Prozessbestätigung, die Gespräche mit den Mitarbeitern, um das dann
Genau.
auch bestätigen zu können und auszusortieren. Und wahrscheinlich waren noch ein paar Hypothesen dabei, die sich als nicht richtig erwiesen haben, ja.
Ja, genau. Auch hier als Beispiel war auch eine Hypothese, ja, die Maßhaltigkeit der Bauteile ist nicht in Ordnung. Okay, können wir jetzt so nicht sagen, also müssen wir Teile vermessen.
Aber nachvollziehbare
Also
Hypothese erstmal, ne? Wenn man was
genau,
abrutscht,
nachvollziehbar und
ja.
absolut legitim,
Ja.
aber der Nachweis ist dann gekommen, nein, die maßlichen und die Funktionsmaße für die Bauteile, die relevanten, sind in Ordnung. Und somit war das auch relativ klar, dass wir da keinen Einfluss nicht haben. Und so bist du dann, Trichter wird immer enger, wir grenzen immer weiter ein, bis wir auf belastbare Zahlen, Daten, Fakten kommen, die wir dann auch bewerten. Ja, wo wir dann sagen, Mensch, was haben denn von diesen ganzen Informationen jetzt wirklich den größten Einfluss? Und
Ja.
da kommt auch der Mitarbeiter wieder ins Spiel. Und das ist auch immer meine Message, die ich immer in den Wertstrom auch sage. Redet mit den Mitarbeitern. Das sind die Profis. Die wissen ganz genau, welche Teile wann, wie, in welcher Kombination nicht gut funktionieren. Und das ist die beste Informationsquelle, die wir eigentlich haben.
Ja, es klingt so einfach, wenn du das nämlich erzählst, wie ihr da von einem zum anderen gekommen seid, aber dann auch nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ah ja, es liegt daran, dass die Mitarbeiter nicht beide Hände nutzen, sondern zu sagen, hey, jetzt nutzt bitte beide Hände, ja, sondern zu verstehen, warum machen sie das denn nicht, ja,
Genau.
und zu verstehen, dass vielleicht der Standard ja auch gar nicht richtig beschrieben ist und so weiter, ne? Also das sind Sachen, die einfach das erforderlich machen, nochmal weiterzugeben, nochmal mehr zu analysieren und vielleicht aber auch wieder Hypothesen zu hinterfragen und auch zu verwerfen, ne? Wenn man merkt, die taugen in dem Fall gar nicht.
Und es kommen auch neue Ideen dann raus. Auch Mitarbeiter haben gute Ideen, wie man dann vielleicht den einen oder anderen Arbeitsablauf nochmal besser gestalten kann, um vielleicht den komplexen Schrauprozess doch ein bisschen einfacher zu gestalten. Auch da sind dann wieder Ideen da, die man dann auch weiterbringen kann. Also da sind wir ja dann wieder beim Verbesserungsprozess, der auch dann parallel mit dem Problemlösen dann letztlich eigentlich abläuft. Ne?
Sehr schön. Ja, ein tolles Beispiel, was sehr, sehr gut zeigt, wie da eine gute Ursachenanalyse aussieht und dann am Ende dann auch wirksame Maßnahmen formuliert werden können. Wobei, wenn man ehrlich ist, natürlich, ob die Maßnahme nachher wirksam ist oder nicht, das ist schon so ein bisschen angedeutet, sieht man dann ja auch erst, wenn sie umgesetzt wird. Wie sieht da die Brücke aus, zurück wieder ins Shopfloor-Management? Also ihr habt die PDCA-Karte dann durchgängig, auch wenn ihr andere Methoden im Hintergrund dann noch verwendet. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Genau. Die PDCA-Karte und die Umsetzung der Maßnahmen ist in einem zeitlichen Fenster festgelegt. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt eine Maßnahme, die setzen wir um, dann legen wir auch einen Beobachtungszeitraum fest. Das ist an dem DLR-Board, also am Shopfloor-Board, hängt eine relativ große Kalenderwoche, ja, die dann letztlich eine Arbeitswoche darstellt, wo wir dann das Thema visualisieren. Das heißt, das Problem Nummer 41, wenn wir es jetzt mal so plakativ nennen wollen, hat jetzt einen Beobachtungszeitraum von 2 Wochen. Und jeden Tag wird eine Bewertung gemacht. Das heißt, ist die Maßnahme wirksam, dann machen wir an dem Tag einen grünen Kreis hin. Alles klar, das passt. Wenn wir Abweichungen haben eine Häufung von Abweichungen erkennen, dann wird dieser Kreis dann rot am nächsten Tag. Und dann sieht man schön auf der Tafel, Mensch, wie wirksam ist denn eigentlich meine Maßnahme? Und heißt der grüne Anteil sehr hoch, dann ist die Maßnahme auch wirksam. Haben wir aber zu viele rote Anteile drin, dann müssen wir nochmal eine Korrekturschleife drehen und dann auch den PDCA-Zyklus nochmal von hinten her aufgreifen. Nachregeln bei Bedarf, das ist ja das, was der Eck dann eben letztlich auch sagt in dem PDCA.
Ja, also das heißt, das macht ihr schon in der C-Phase, also in der Check-Phase, dass ihr dann diesen Beobachtungszeitraum festlegt oder erst dann, wenn der Zyklus komplett durchlaufen ist und dann regelt man
also das. Die Wirksamkeit wird da mal festgelegt, aber die Beobachtung ist dann schon, wird dann im Check und Act dann gemacht. Also ich kann ja erst dann eine Maßnahme abschließen, wenn sie wirksam war.
Ja, okay.
Und es muss ja im zeitlichen Kontext passen. Ich kann ja jetzt sagen, so, jetzt habe ich es eingeführt und alles ist gut, ich muss es beobachten. Und da kommen ja dann auch Varianten ins Spiel, die man vielleicht noch gar nicht richtig angeschaut hat oder gar nicht auf dem Schirm hatte. Und vielleicht das Problem dann ja nochmal auftreten lässt.
Ja. Ja, ich meine, das ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen so, dass die große Varianz in der Produktion das auch sehr schwierig macht, da alles schon auch zu berücksichtigen. Das heißt, am Ende zeigt sich dann in der Praxis, ob es wirklich funktioniert. Ich finde es toll, dass ihr das so visuell praktisch macht, ne? Also nicht nur zu zeigen, hey, folgende Maßnahmen, PDCA-Karten sind in Bearbeitung, sondern auch die, wo die Maßnahme quasi jetzt etabliert wurde, dass man da schon quasi eine Form von Prozessbestätigung macht. Ne? Also wird die Maßnahme auch gelebt? Das ist wahrscheinlich auch mit eine Frage und hilft es nachher dann auch, das Problem zu lösen, weil das ist ja das Entscheidende nachher.
Das ist auch wichtig, ist auch ein Thema, was ich im WOTS-Training auch immer wieder an die Teilnehmer beibringe. Immer dann, wenn ich einen Prozess verändere oder ein Problem korrigiert habe und einen Standard eingeführt habe, ist es auch wichtig, da Priorität reinzubringen. Also nicht einfach sagen, ist gemacht, passt schon, sondern wirklich Aufmerksamkeit reinbringen, die Prozessbestätigung nutzen und vielleicht auch sich die Minute mehr gönnen, auch ins Gespräch zum Gehen und zum Gucken, Mensch, wie ist denn so das Feedback des Mitarbeiters bei dem Thema?
Schön, ja, das ist das so, wie es sein sollte, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt gerade das WOTS-Training gesagt, ja. Da geht es ja genau um die Frage der Standards. Und du hast es vorhin fast schon beiläufig erwähnt, dass ihr dann den Standard auch angepasst habt, weil ihr gemerkt habt, der ist nicht detailliert genug, den auch nochmal wirklich mit beiden Händen beschrieben habt, dass klar ist, für welche Hand wann ist was zu tun. Das gilt ja eigentlich für jede Maßnahme, dass ich am Ende, wenn ich irgendwas verändere, das dann auch wieder in meine Standards, in den Standards definieren und dokumentieren muss. Ist das dann ein fester Schritt in dem PDCA zu sagen, wir haben dann entsprechend auch die neuen Standards definiert oder wie stellt ihr sicher, dass das dann auch immer wieder zurückfließt in die Definition der Standards?
Also es ist wenn es um solche Themen geht, wenn wir merken, Mensch, der Arbeitsstandard ist nicht klar oder eindeutig oder nicht sauber beschrieben, Dann ist es schon so, dass der neue Arbeitsstandard dann eingeführt werden muss. Das heißt, die Vorgaben sind entsprechend angepasst. Gegebenenfalls muss auch die Zeitwirtschaft neue Planungen umsetzen. Ja, vielleicht müssen wir auch Arbeitsinhalte woanders verlegen, wenn wir merken, wir kommen an Grenzen hin. Ja. Kenne ich auch solche Themen, dann kann es durchaus sein, dass wir da über Umtaktungen reden. Und dann müssen natürlich die Arbeitsdokumente, die Vorgaben für den Mitarbeiter, die Informationen, die Beschreibungen, die Hinweise entsprechend dann richtig in der neuen Form, im neuen Standard dann als Vorgabe für den Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Ja, sehr gut. Was macht denn dann einen guten Standard aus?
Es sind verschiedene Faktoren. Im Grunde ist es einfach die Eindeutigkeit des Standards. Er muss die Arbeitsaufgabe, was er tun soll, muss klar beschrieben sein. Die Arbeitsabfolge, wie und warum er die Vorgabe so umsetzen soll, muss klar und verständlich sein. Die Qualität, worauf es ankommt, was zum Prüfen ist, muss definiert sein. Die Leistung, was von ihm erwartet wird, muss auch beschrieben sein. Ja, das ist ja die Messgröße dann letztlich auch. Aspekte der Arbeitssicherheit, Sicherheitsvorschriften sind hier auf jeden Fall auch zu nennen. Stichwort Sicherheits-, Arbeitshandschuhe und, oder Sicherheitsschuhe oder ähnliches. Und auch der Prozess, falls es da Überwachungsmerkmale gibt, dann muss der eben auch klar in dem Arbeitsstandard beschrieben sein. Was die Arbeitsabfolge angeht, und da möchte ich vielleicht nur kurz einen Hinweis geben mit linker Hand und rechter Hand. Je genauer du das natürlich in deiner Planung hast, desto leichter tust du dir dann auch später bei der Ursachenanalyse, um die Ursachen-Wirkzusammenhänge zu verstehen. Denn du suchst dir, man sagt es vielleicht auch auf gut Schwäbisch immer, einen Wolf ab, wenn du ein Problem hast, aber dein Standard eigentlich naja, mal so zum Verstehen ist und nicht eindeutig ist, dann kommst du in so eine Irrfahrt rein. Je genauer, je präziser er beschrieben ist, aber mit so einfach wie möglich, dass es auch leicht und verständlich wahrgenommen werden kann, desto leichter tust du dir dann später auch bei einer möglichen Problemlösung und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, vor allem beim Einlernen der Mitarbeiter.
Ja,
weil das Ziel ja klar definiert ist.
Ich sag mal so, nur wenn die Menschen nachher auch wissen, was sie zu tun haben und gerade die neuen Mitarbeiter gleich dreimal, ja, können genau. Sie nachher auch den Standard leben und nur wenn der Standard gelebt wird, haben wir auch die Nachhaltigkeit und die Wirksamkeit.
Absolut, ja.
Schönes Beispiel. Jetzt weiß ich, dass natürlich so ein Prozess, wie ihr den habt, der entsteht auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also da merkt man, dass in das Thema Shopfloor-Management oder den Leadership-Routinen, wie ihr das macht, da ist schon viel ja, Schweiß und Herzblut reingeflossen. Ja? Genauso auch die Problemlösemethoden ist ja auch nicht ohne Grund, dass du da der Coach bist und der auch der Lead quasi für diese Problemlösemethoden bei euch. Das zeigt ja alles, das entsteht nicht von alleine. Und das Gleiche dann auch wieder für die Standards und die Arbeit mit den Standards. Was waren da so die größten Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, dass man das jetzt so aufgebaut hat, wie es jetzt heute ist?
Ich glaube, eine der größten Hindernisse ist erstmal in die Köpfe zu kommen. Dass das Ziel, warum wir diesen Kulturwandel auch mit der Wertstromorganisation, die wir jetzt seit 2 Jahren haben, warum wir die brauchen und warum das langfristig gesehen der einzige richtige Weg ist. Diese Hindernisse, die hast du permanent und du musst auch ständig mit Anwesenheit über verschiedenen Ebenen auch das Bewusstsein schärfen. Das heißt, das ist erstmal ein Hindernis. Auch die oberen Führungskräfte und auch die Führungskräfte in den unteren Ebenen auch dazu zu bewegen, regelmäßig auch am Shopfloor zu sein und auch zu erklären, den Mitarbeitern zu erklären, warum machen wir das Ganze? Wieso machen wir jetzt so viel strukturierte Problemlösung? Wieso geben wir uns nicht gleich mit der einfachen Lösung zufrieden, sondern gehen da in die Tiefe rein? Das ist ja genauer, das ist ja viel, viel feiner, wie wir es vor einigen Jahren gemacht haben. Und was dann auch wichtig ist, ist, dass wir die Erfolge, die wir haben, auch den Mitarbeitern dann erklären und auch visualisieren und darstellen. Was ich auch noch als Hindernis empfinde, ist vielleicht auch das Thema Coaching, weil wir reden ja hier viel über Methoden coachen. Also wenn wir über Problemlösungen, die Methoden reden, aber wir reden ja auch über das menschliche Coachen. Und das ist eine Eigenschaft, die du auch irgendwo erstmal erlernen musst. Wie gehe ich denn eigentlich mit meinem Gegenüber um? welche Knöpfe muss ich denn da drücken, dass ich den in diesen Lernmodus bekomme. Und das ist schon auch nicht ganz einfach und das erfordert auch von meiner Rolle immer sehr viel Einfühlsamkeit, muss man auch ganz klar sagen, weil du kannst da jetzt nicht gleich mit so einer Brechstange rein, sondern du musst da auch erstmal in dieses Bewusstsein kommen. Ja, Mensch, wie tickt denn der? Wie gehe ich jetzt da mit ihm um? Wie bekomme ich denn so Golden Nuggets mit ihm hin, dass er da Lust hat, weiterzumachen?
Ja, schön. Naja, das ist so. Also ich meine, ihr seid ja auch schon auf einem hohen Niveau, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Und dann die Leute zu motivieren, zu sagen, hey komm, das schaffen wir noch besser. Das ist auch wenn es jetzt erstmal kein großes Ding zu sein scheint, du hast es auch als Transformation beschrieben. Ne? Es ist ein gewisser Wandel auch da und man muss die Leute da mitnehmen. Und finde ich super, dass ihr da auch diesen Coaching-Ansatz habt, um entsprechend auch die Leute auf dem Weg zu begleiten. Was waren Punkte, wo du gemerkt hast, ja, das hat geklappt, da sind wir auf einem guten Weg?
Tatsächlich war das, um das Beispiel wieder mit unserer Verschraubung herzunehmen, wo der Meister dann, wo wir so auf der Zielgeraden waren, wo wir dann auch so die ersten Maßnahmen umgesetzt haben und auch Erfolge gelebt haben, kam dann ein anderes Problem. Und da hat dann der Meister bei dem anderen Problem gesagt, bevor ich irgendwas über eine mögliche Ursache rede, möchte ich erstmal strukturiert eine Analyse machen.
Sehr gut.
Und das war dann so toll auch für mich, weil ich gemerkt habe, Mensch, ja, wir sind weg von Vermutungen und Behauptungen, sondern wir sind dahin, ich nehme das Problem jetzt mal an, versuche sauber zu beschreiben und dann gucke ich mir mal an, was ich eigentlich vorfinde. Ja? Und dann lege ich mich erstmal fest, was eigentlich mein Problem ist. Und das war dann schon ein sehr toller Moment und den haben wir dann auch gefeiert tatsächlich, weil ich dann auch gesagt habe, Mensch, guck her, die Zeit hat sich echt gelohnt, weil jetzt haben wir schon den nächsten Schritt gemacht.
Ja, schön. Ja, gerade im Management ist man auch immer schnell dabei, zu wissen, was die Ursache ist, was das Problem ist und so weiter. Ne? Und gerade da ist es gut, wenn man sich systematisch damit beschäftigt. Du hast es gerade schön beschrieben und auch mit den Leuten zum Beispiel redet und so weiter. Ja. Schönes Beispiel. Zeigt, dass die Kultur da immer mehr gelebt wird. Ja? Ich meine, auch ihr seid da noch nicht am Ende. Ich glaube, auch das ist kein Geheimnis. Das wäre auch meine Frage noch so ein bisschen Richtung Abschluss. Also lass uns mal noch so einen kleinen Ausblick wagen. Was sind nur die nächsten Schritte, die da aus deiner Perspektive anstehen?
Also das, was wir jetzt gerade an ein, zwei Linien mit so strukturierter Problemlösung intensiv betreiben, müssen wir auf jeden Fall auch in die Breite bringen. Das heißt, was jetzt, wenn ich jetzt den Blick auf Dillingen sehe, sind das aus meiner Sicht die nächsten logischen Schritte. Also ich sage jetzt mal die Befähigung, auch jetzt in dieses strukturierte PDCA-Denken zu kommen. Dazu brauchen wir auch mehr Leute, die in diese Breite gehen können, weil wir reden ja immer nur von einer Montagelinie und von einem Prozess. Wir haben ja viele Prozesse und viele Bereiche, also das heißt, da müssen wir stärker werden. Und gleichzeitig glaube ich, wenn ich so einen Blick in die Zukunft auch wagen darf, das Thema KI wird uns in der Zukunft auch begleiten, speziell dann, wenn es um das Thema Methoden geht, ja, wenn die KI mit den entsprechenden Fragen und Informationen gefüttert werden, kann die dich da relativ schnell auch unterstützen, die Ursachenanalyse dann zu machen. Also da, glaube ich, wird die Zukunft dann eben uns auch hinbegleiten. Ja.
Siehst du da nicht ein bisschen Gefahr, dass man so das Denken abgibt? Weil das ist ja immer so ein bisschen das Vorteil mit KI. Ja? Die Leute machen sich dann nachher gar keine eigenen Gedanken mehr, sondern hoffen, ich schmeiße alle Daten in die KI rein und ich kriege dann schon die richtige Antwort.
Kann passieren, aber ich glaube, kreatives Denken, und das ist ja das Maßgebliche auch hier und auch diese Erfahrungswerte, die du hast als Mensch, die kann dir die KI momentan noch nicht abnehmen. Und die Informationen kommen schon noch vom Menschen. Sie hilft dir, sie begleitet dich da vielleicht in der Zeit etwas schneller auf die Ursachenfindung zu kommen. Aber ich glaube, der Mensch wird hier bei Problemlösung immer einen wichtigen Einfluss haben. Aber die künstliche Intelligenz wird dich da definitiv unterstützen können. Da bin ich überzeugt davon. Ja.
Also, dass es bei der auch gerade Datenanalyse und so weiter helfen kann, das glaube ich auch sofort. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, und das hast du ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, ne, einfach auch die Methoden zu leben. Ne? Also die wie so ein Coach eigentlich die Fragen zu stellen und gar nicht so sehr zu beantworten. Also wenn man da, da ist die KI in der Tat echt gut drin und kann einem dann im besten Fall sogar helfen, richtig nachzudenken und nicht sich auf die KI zu verlassen.
Schöne, schöne Worte, ja, genau.
Ja, super. Finde ich toll, dass ihr da auch in die Richtung weiterdenkt. Wobei ich da auch salopp sagen würde, ich glaube, die meisten Unternehmen haben jetzt nicht das Problem, da KI einzusetzen, sondern die müssen erstmal da schon ein paar Schritte gehen. Ihr seid ja schon gefühlt, auch wenn es ja alles keine neuen Themen sind, muss man ja auch ehrlich sagen, seid ihr da aber trotzdem, was die Stringenz und die Durchgängigkeit anbelangt, wirklich vorne mit dabei. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass du das beschrieben hast, auch an ganz praktischen Beispielen, wie ihr das bei euch in Dillingen bei BSH lebt. Danke dir, Andreas.
Vielen Dank.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.